Worte so einfach Satz für Satz oder vielleicht sogar nur Satzteil für Satzteil zu bedenken und darüber nachzusinnen, dem erschließt sich ein ganz großer Schatz an Lebensweisheit. Auf kurze, prägnante Art und Weise bringt David zum Ausdruck, was in seinem Leben wichtig war und welche Erfahrungen er gemacht hat. David, der Jüngste, 7 ältere Brüder. Da war was los, glaube ich. Hast du auch einen älteren Bruder? Oder bist du der Älteste? Du bist der Älteste. Okay, dann müsste ich den daneben dran fragen. Okay, und vielleicht habt ihr das ja so aus eigener Erfahrung, ja? Ich war der Jüngste. Nein, ich bin der Jüngste. Aber ich habe nur 2 ältere Schwestern und die haben mich verwöhnt. Ich glaube, bei David war es anders. Ja, und dann all diese bekannten Geschichten, die wir eben von David kennen. David, der Hirtenjunge, der viel Zeit in der freien Natur verbringt. Ob er 1000 Schafe hatte, weiß ich nicht, wahrscheinlich weniger. Und dann so manche Erfahrung, die gerade in dieser Teenie-Zeit Wichtigkeit für sein ganzes weiteres Leben bekommt. Da schickt ihn der Papa weg von den Herden, er soll mal nach seinen älteren Brüdern schauen gehen. Und er geht sie besuchen. Und es gibt mehr oder weniger sofort Streit mit den älteren Brüdern, weil der David sich einfach meldet, um dem Goliath entgegenzutreten. Und ich denke, ihr kennt die Geschichte. Und dann weiß der König Saul nichts Besseres, als dem seine Rüstung und damit das Beste, was es in Israel gibt, zur Verfügung zu stellen. Aber David steht unbeweglich da, weil er das nicht gewohnt war. Und er zieht es wieder aus. Und die einzigen Worte, mit denen er einen König beruhigen kann, sind die Worte, dass er ihm sagt, ich habe Erfahrung darin, wie ich Bären und Löwen zur Strecke bringe. Als Hirte habe ich das gelernt. Den Kampf Mann gegen Mann, den hatte er noch nicht erfahren. Aber er wusste, wie man mit Bären und mit Löwen umgeht. Oder David, der Musiker, im Palast des Königs, am Hof von Saul. Und dann all die Geschichten, die damit zusammenhängen. Wie eben auch dieser Augenblick kommt, wo der König den Speer erhebt und er donnert, aber haarscharf an David vorbei, weil er sich duckt und er landet und steckt in der Wand. Und David, der Freund von Jonathan. Und dieser Prinz, dieser Thronfolger, der akzeptiert es, dass da ein anderer auf den Thron steigen wird und nicht er. Und er wird zum besten Freund dessen, der ihm den Thron streitig macht. Ich könnte weitermachen. Psalm 23. Hier wird Glaube proklamiert und bekannt. Ein Glaube, der sich einzig und allein auf Gott verlässt, der Freude, Zuversicht, Hoffnung trotz Widrigkeiten und Widerständen hat. Ein Glaube voll Liebe und Zuneigung und Dankbarkeit. Gott rühmt. Ein Glaube, der nichts anderes braucht als allein Gott. 2 Worte. Gott genügt. Gott genügt. Und das ist mein Wunsch für dich heute Nachmittag, dass du das mitnehmen kannst. Gott genügt. Im Psalm 23 werden 3 Abschnitte, 3 Bilder deutlich, die so aufeinander aufbauen und aneinander angereiht sind und die so einen Prozess beschreiben. Und das erste Bild, das ist das, was wir als am besten kennen, eben das Bild von Hirte und Schaf. Gott ist der gute Hirte. Gott ist der gute Hirte, der für seine Schafe sorgt. Und David versteht es als Hirte. Und das ist ja seine Erfahrung. Und er bezeichnet sich selber und er sieht sich selber als ein Schaf dieser Herde. Mit dem guten Hirten unterwegs sein, unter seiner Führung. Und deshalb geborgen. Aber dann gibt es noch ein anderes Bild, nämlich das Bild vom Festmahl. Du bereitest vor mir einen Tisch, Festmahl. Heute bin ich hier. Aber ich weiß, wenn ich nach Hause komme, gibt es Kaffee und Kuchen. Und meine Frau hat das vorbereitet. Und nächsten Sonntag, da bin ich auf der Konfirmation von einer Nichte. Ich weiß noch nicht, was es geben wird, aber ich weiß, wo es Mittagessen gibt. Ja, Festmahl. Und jetzt noch einen ganz kleinen Schritt weiter. Bisschen eure Fantasie anregen. Denn der das Festmahl vorbereitet, sagt David, das ist Gott. Du bereitest vor mir einen Tisch. Hey, wenn Gott dir und mir den Tisch deckt. Dann lasse ich die Rosenbibberle stehen. Es mag ja vielleicht Leute geben, die Rosenkohl mögen. Ich mag ihn nicht. Aber Gott weiß, was ich mag und was für mich Festmahl ist. Und am Ende gibt es ein Stück Torte. Eingeladen. Und ich denke, ihr wisst alle, in welchem Zusammenhang diese Aussage vom Tisch steht. Nämlich im Angesicht meiner Feinde. Gerade in den Widrigkeiten unseres Lebens, da deckt er uns den Tisch, da versorgt er uns. Bei Gott als Gast eingeladen. Und das hat nochmal eine ganz andere Bedeutung, wie wenn ihr nächsten Sonntag Blind Date, nee, nicht nächsten Sonntag, 8. Mai, 3. Mai, 3. Mai, 8, Blind Date macht. Aber ja, lasst euch überraschen, mit was der Tisch gedeckt ist. Und macht da mit, ich finde das eine tolle Idee, die muss ich mitnehmen nach Pfuhl, da gibt es sowas nämlich noch nicht. Aber das war erst das zweite Bild und es gibt noch ein drittes Bild, das in Psalm 23 angesprochen wird. Das dritte Bild von der ewigen Heimat. Und das stellt für mich alles andere in den Schatten. Nicht länger Schaf in der Herde und nicht länger nur Gast am Tisch, sondern auf ewig Heimatrecht, Wohnrecht, Bleiberecht bei Gott, beim Vater im Himmel. Bleiberecht, das mir keiner mehr streitig machen kann. Es ist schön, es ist gut, Gott nicht nur so als eine vage, übernatürliche Größe zu vermuten, sondern als Hirte seines Lebens zu haben. Aber es ist schöner, Gott als Gastgeber zu kennen, eingeladen zu sein. Und es ist am allerschönsten, beim Vater zu sein. Heimat, Kindschaft genießen. Kennst du diese Kindschaft? Dieses Bleiberecht? Ist Gott dein Vater im Himmel? Darum geht's. Und das war das Bekenntnis von David. Der Vater im Himmel. Am Ende kann er bekennen, ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Nicht nur Schaf, nicht nur geladener Gast, sondern geliebtes Kind. Darum geht's. Und dann vollzieht sich das, was ich mit zwei Worten ausgedrückt habe. Gott genügt und gib dich nicht mit weniger zufrieden als nur mit dem. Der Herr ist mein Hirte. Diese ersten fünf Worte sollen uns noch in besonderer Weise beschäftigen. Das erste, der gute Hirte. Der gute Hirte und seine Schafe. Ich habe persönlich keinerlei Erfahrung im Schafehüten. aber ich habe auch schon den Hirten beobachtet. Und ich denke, wir sind uns einig, jeder Hirte, der etwas von seinem Handwerk versteht, der deckt Minimum 3 Existenzgrundlagen, Grundbedürfnisse seiner Herde ab. Nämlich Führung, Nahrung und Schutz. 3 elementare Grundbedürfnisse. Der gute Hirte führt seine Schafe. Führen, das heißt vorangehen. Er treibt sie nicht vor sich her. Er geht voran. Und im Blick auf Führen und Leiten gibt es unterschiedlichste Modelle und Methoden. Und ich kann mich an ein so ein großes Gemälde erinnern. Und da war Napoleon hoch zu Ross zu sehen. Und so unter ihm und vor ihm, da waren die Schlachtreihen aufgestellt. Und er hat sein Fußvolk in die Schlacht befehligt. Aber er selber, Feldherrnhügel. Und weit dahinter. Und falls eng werden sollte, hätte er jederzeit sein Pferd wenden können. Und dann wäre er vorne weg gewesen, aber auf dem Rückzug. Wenn es da heißt, dass der Herr als der gute Hirte führt, dann nicht so, sondern er geht voran. Und das, was mir begegnet, wenn ich ihm nachfolge, hat er zuerst auch schon unter seine Füße genommen. Wenn er führt, dann hat er immer einen begehbaren Weg. Nicht unbedingt einen angenehmen, einen einfachen, einen steinefreien, einen flachen, ebenen. Nein, das nicht. Aber immer einen begehbaren Weg. Und Psalm 121, da heißt es, er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Und diese Zuversicht, diese Hoffnung, die habe ich für mein Leben. Ganz gleich, was mir begegnet, der gute Hirte führt. Er hat einen begehbaren Weg. Das andere, der gute Hirte nährt. Er nährt seine Schafe. Weil ich eben kein Hirte bin, habe ich im Blick auf die Ernährung im Internet nachgeschaut. Dort fand ich Folgendes. Im Mittel grasen Schafe während 4 bis 5 Fressperioden insgesamt 8 bis 10 Stunden pro Tag. Dieselbe Dauer nimmt das Wiederkäuen ein. Ausgewachsene Tiere nehmen je nach Rasse und Futterqualität 3 bis 10 Kilo Grünfutter auf. Ja, bei 1000 Schafen, da brauchst du ein bisschen Ebes. Was die Auswahl des Futters betrifft, hieß es dann noch, wären Schafe relativ anspruchslos. Doch sauber muss es sein. Und deshalb gereinigte Futtertröge und Trinkrinnen. Das ist ein Muss. Und 2x täglich mindestens frisches Wasser. Zusätzlich Mineralstoffe. Und viele Hirten verwenden deshalb solche Lecksteine. Okay. Er ernährt. Er versorgt mit aussprechend guter Nahrung. Und alles andere wäre dumm und unweise. Aber eines möchte ich festhalten und an der Stelle betonen. Fressen. Fressen muss jedes Schaf selber. Kauen, wiederkäuen, Nahrung aufnehmen, das bleibt Aufgabe eines jeden einzelnen Schafes und das kann und das macht der Hirte nicht. Er versorgt, er bereitet vor. Und jetzt im übertragenen Sinn, Gott als der gute Hirte, er sorgt sich um deine und meine geistliche Nahrung. Und Gott hat uns sein Wort gegeben. Und wir haben das. Und ich finde das immer wieder großartig, wenn man das so irgendwo nachlesen kann oder in irgendeiner Nachricht mitbekommt, von vor allen Dingen von den Bibelübersetzern, von den Wycliffe-Bibelübersetzern. die schreiben immer mal wieder. Und inzwischen ist die Bibel oder Teile der Bibel in so und so viele Sprachen übersetzt. Und es sind weit über 2000. Und damit kann ganz viel in der eigenen Muttersprache gelesen und verstanden werden. Was für ein Vorrecht für uns, die Bibel schwarz auf weiß, in unterschiedlichsten Übersetzungen, also ich meine jetzt in deutschen Übersetzungen, vor uns zu haben. Und ich möchte einladen, lest auch immer mal eine andere Übersetzung. Ich habe standardmäßig Luther. Aber nehmt auch mal eine neue Genfer Übersetzung in die Hand. Oder auch was anderes. Und lasst euch immer wieder neu überraschen. Und wenn ich es vergesse, dann fragt mich nachher, wie die eine Übersetzung von Vers 1 aus Psalm 23 heißt, die ich vor ein paar Tagen gelesen habe. Ich verrate sie euch erst am Schluss. Okay, Gott hat uns sein Wort gegeben. Ja, aber kauen, aufnehmen muss ich selber. Gott hat uns seinen Geist gegeben. Warum ist er wichtig? Damit ich es blicke, damit ich es verstehe. Und dieser Geist möchte uns in alle Wahrheit leiten. Wenn sein Wort die Wahrheit ist, dann möchte uns Gottes Geist diese Wahrheit aufschließen. Und durch diesen Geist bin ich in der Lage, das zu überprüfen und Lüge von Wahrheit auszuschließen und zu unterscheiden. Und Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, Gemeinschaft zu haben, und miteinander essen schmeckt besser. Und deshalb, ich freue mich über eure Hauskreise und Gesprächskreise und praktiziert es, auch miteinander in der Bibel zu lesen und wiederzukäuen und miteinander zu beten und miteinander zu singen, nicht nur sonntags hier, und auf die Art und Weise gemeinsam glauben, gestalten und leben. Und achtet darauf, dass der Futtertrog und die Tränke sauber bleibt. Und wenn es mal Dreck gibt, dann kann man das doch miteinander bereinigen. Und das ist doch kein Problem. Ich habe gestern mal wieder meine Winterreifen gegen die Sommerreifen ausgewechselt. Und das hat man meinen Händen hinterher angesehen. Aber heute sieht man es nicht mehr an. Warum? Weil der Jetter halt seine Finger gewaschen hat. Ja, dreckig werden ist nicht schlimm. Dreckig bleiben, das ist ein Problem. Gott sorgt sich darum, dass keines seiner Schafe unversorgt bleibt. Aber fressen, Nahrung aufnehmen, das muss jeder selber. Und darum bitte prüfe, teste, mit was du dich ernährst. Vor allen Dingen, mit was du deine Seele ernährst. Und ihr wisst es alle auch, wer immer verdorbene Nahrung aufnimmt, dessen Körper sendet entsprechende Signale, ob Erbrechen oder das Gegenteil. Aber irgendwas passiert. Abwehrreaktion. Wie gesund ernähre ich meine Seele? Wie sorgsam achte ich auf Nahrungsauswahl? Der gute Hirte bietet ausreichend gute Nahrung. Und der gute Hirte schützt. Er schützt seine Schafe. Heutzutage sind Bär, Wolf oder Löwe für die Schafe bei uns keine Bedrohung mehr. Aber ursprünglich sind Schafe ihren Feinden schutzlos, wehrlos ausgesetzt. Ein Schaf kann von sich aus sich eigentlich gegen einen Löwen nicht groß erwehren. Das Einzige, was es kann, ist wegrennen. Aber der Löwe weiß das auch und er weiß, wie er den Fluchtweg abschneiden kann. Der Schutz der Schafe war früher vom schnellen und beherzten und entschlossenen Eingreifen des Hirten abhängig. Und genau das hat David als Teenager schon beherrscht und gekonnt. Und ich wage zu behaupten, wenn es einem Löwen oder einem Bären gelungen ist, ihm ein Tier zu reißen oder gar zu entwenden, dann musste er vorreiten bei seinem Papa und Rechenschaft ablegen. Jesus, als der gute Hirte, welchen Schutz kann er mir und dir bieten? Er ist doch mehr oder weniger wehrlos, schutzlos, hilflos am Kreuz gestorben. Der hat sich doch annageln lassen. Welche Waffe hat Jesus gegen den schlimmsten, gegen den größten und letzten Feind von uns Menschen? Jesus starb und siegte, indem er gestorben ist. Und Jesus ist nicht nur gestorben, sondern er wurde auferweckt. Und jetzt denkt einfach an Karfreitag und die Konferenz, die wir miteinander erlebt haben. Und Hartmut Schmidt hat das so großartig für mich beschrieben. Am Vormittag hat er deutlich gemacht, wie Jesus der Aktive war. Er hat sich erniedrigt, er hat sich dahin gegeben. Und am Nachmittag hat er beschrieben, diese, ich sage jetzt mal, passive Seite, wie Gott eingegriffen hat und wie Gott ihn erhöht hat und wie Gott ihn auferweckt hat und eingesetzt hat. Jesus erweitert dieses Kennzeichen des guten Hirten durch eine bestimmte Tatsache, nämlich die, dass er nicht nur gestorben ist, dass er nicht nur sein Leben gelassen hat, sondern dass er auferstanden ist, dass er lebt. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe, aber er ist auch auferstanden. Und er ist bis auf den heutigen Tag der Hirte. Und er will das sein für dich und mich. Der Hirte. Zweitens, die Schafe. Ganz allgemein. Schafe sind ausgeprägte Herdentiere und sie brauchen die Herde, damit sie überleben können. Und sie brauchen den Hirten im Blick auf die Pflege. Und dann gibt es im sprichwörtlichen Sinn und nicht nur im sprichwörtlichen Sinn das lammfromme Verhalten. Und es gibt aber auch den störrischen Bock. Und es gibt das verlorene Schaf. Johannes 10, der Wochenspruch, wo Jesus das sagt und wo er seine Schafe beschreibt. Sie hören meine Stimme, sie kennen mich. Wie steht's bei dir um genau diese zwei Dinge? Jesus als den guten Hirten kennen und seine Stimme hören. Immer wieder neu. Dort in Johannes 10 heißt es auch, sie folgen ihrem Hirten, nachfolgen. Ich habe das am Anfang betont, dass der Hirte vorausgeht, aber das funktioniert nur so lange, wie die Schafe nachgehen. Und bitte, wir sind aufgefordert und eingeladen, nachzufolgen, nicht nur nachzudenken. Und manches Mal sehe ich da so eine Gefahr bei uns, dass wir eben denken, man sollte. Aber bitte lasst es uns doch auch praktizieren. Tun, nachfolgen und auf die Art und Weise die Liebe zum Hirten unter Beweis stellen. Liebe beweist sich immer. Und diesem Hirten vertrauen, gehorchen und vor allen Dingen bei ihm bleiben. Lasst uns nicht nur wissen, wie sich Schafe des guten Hirten verhalten, sondern lasst uns vielmehr so leben, denken, reden, handeln und auf die Art unserem Hirten Ehre bereiten. Schafe des Hirten. Und ein drittes, keinen Mangel. Da gibt es doch einen riesengroßen Unterschied, wie man Psalm 23 lesen kann. Einige lesen so, der Herr ist ein Hirte. Andere lesen, der Herr ist der Hirte. Und wie lest ihr? Der Herr ist mein Hirte. Ein ganz kleiner, aber sehr gravierender Unterschied. Es ist schon eine Weile her. Ich war zu Besuch bei meinem Onkel. Großfamilie war da. Mittagessen, der Tisch war gut gedeckt. Und dann im Anschluss gab es nicht nur Kaffee und Kuchen, sondern noch die neuesten Urlaubsbilder. Und dann haben die eben das aufgebaut. Beamer und Leinwand und Laptop und was man alles so braucht. Und ihr wisst schon, was passiert bei Beamer und Laptop. Da wird was produziert, da wird was projiziert, aber eben nicht die Urlaubsbilder, sondern nur der Desktop. Das, was man so auf dem Bild vom, auf dem Monitor vom Laptop sehen kann. Und das war ein toller Porsche, der da zu sehen war. Und dieser tolle Porsche, der wollte einfach nicht verschwinden. Mein Onkel sagt dann irgendwann, wem seiner ist denn das? Und dann sagt einer seiner Enkelsöhne, das Traumauto von Samuel. Zur Erklärung, Samuel war zu jener Zeit als Azubi bei dieser Firma. Ja, ein Porsche, der Porsche. Was für ein Unterschied. Was für ein Unterschied. Ein Hirte, der Hirte oder mein Hirte. Da geht es um deine und meine Ewigkeit. Und es braucht dieses Bekenntnis, diese tiefe innere Überzeugung und Gewissheit. Jesus, mein Hirte. Und dann gilt, mir wird nichts mangeln. Dann gilt's. Gott genügt. Und jetzt die Übersetzung, die ich vor 2-3 Tagen gelesen habe. Der Herr ist mein Hirte. Ich werde nie zu kurz kommen. Ich werde nie zu kurz kommen. Also, ich habe noch nie einen Porsche gefahren, geschweige denn einen besessen. Ich habe bei Leuten gearbeitet, wo die Frau einen Porsche fährt. Und mein Chef kam nach Hause in die Werkstatt und hat gesagt, die hat sich jetzt ein Neuer gekauft, weil im Neues Radio besser ist wie im Alten. Hat mir auch nichts geholfen. Ich werde vermutlich nie einen Porsche besitzen. Vielleicht lädt mich mal jemand ein zum Fahren. Aber das brauche ich auch nicht. Ja? Ich werde nicht zu kurz kommen. Ich habe ein Auto, das fährt. Und das ich unterhalten kann. Und deshalb habe ich keinen Mangel, was Fortbewegungsmittel betrifft. Und ich habe erlebt, dass ich als Missionar für kurze Zeit mit 3 Kindern von Taiwan nach Deutschland gekommen bin. Und ein Freund hat vorher bei meinen Eltern angerufen und hat gesagt, wenn der Theo ein Auto braucht, dann kriegt er mein Galaxy, wenn er will. Hey! Was für ein Angebot. Keinen Mangel. Keinen Mangel. Ich werde nicht zu kurz kommen. Und bitte, da geht es ja noch um andere Dinge, wie nur Materielles. Wenn Gott dein Hirte ist, dann wirst du keinen Mangel haben an Vergebung. Und keinen Mangel an Trost und keinen Mangel an Geborgenheit. Und ich sage das auch, keinen Mangel an Gemeinschaft. Du wirst das nicht von jedermann und mit allen erleben, aber du wirst das immer mit deinem Hirten erleben. Keinen Mangel an Vergebung, an Trost, an Geborgenheit, an Gemeinschaft. Und ewige Heimat. Gott genügt. Ich habe ein paar Zettel vorbereitet. Da steht drauf, leiten wie der Hirte. Ich lege die nachher am Ausgang aus. Wer das möchte, darf sich gerne eins mitnehmen und noch weiter darüber nachdenken. Ich möchte beten. Danke, Herr Jesus Christus, dass du das unter Beweis gestellt hast, der gute Hirte zu sein, der, der sein Leben für uns gegeben hat, aber eben auch der, der von Gott selber auferweckt wurde und damit alle Macht hat, im Himmel und auf Erden. Und ich danke dir dafür, dass du deine Macht immer und immer wieder neu unter Beweis stellen möchtest, auch in unser aller Leben, auch hier in der Gemeinschaft. Und du weißt um die Termine, die am Anfang des Gottesdienstes abgekündigt wurden. Ob Alpha-Kurs oder die Mitgliederstunde oder einfach auch der nächste Gottesdienst, die nächste Kinderstunde, Jungscharstunde. Danke, dass du dadurch alles hindurch am Werk bist und dass du uns versorgst. Und so wie du uns versorgst, schenke auch uns immer wieder neu den Mut, für andere zu sorgen und etwas weiterzugeben von deiner Güte, von deiner Freundlichkeit, von deiner Liebe. Und bewahre uns davor, dass wir die Dinge, die du uns schenkst und anvertraust, nicht nur für uns selber horten, sondern dass wir es gerne weitergeben, weil du ein Gott bist, der gerne schenkt. Und so öffne unsere Hände immer wieder neu, auch an andere weiterzugeben. Geh mit uns in diese vor uns liegende Woche und lasse uns als Chance nutzen, zu deiner Ehre zu leben. Amen.